Guten Morgen miteinander, auch ganz herzlich von meiner Seite. Heute dürfen wir den Abschluss haben von unserer Sommerserie Leben zur Ehre Gottes. Bei dem heutigen Thema, da sehen wir etwas, das die Bibel häufig macht. Sie stellt zwei Personen oder auch zwei Charakterzüge einander gegenüber. Da ist es dann meistens so, dass wenn man die eine Person sieht oder über sie liest, da denkt man, ja, das wäre ich gerne und wie schön wäre es, mein Gegenüber wäre auch so. Und dann gibt es da auch die andere Seite. Da denkt man, ach, das hätte jetzt nicht sein müssen. Das hat mich jetzt aber getroffen, Herr. Und irgendwie empfinde ich, dass alle anderen ein bisschen so sind. In der heutigen Stelle, da geht es um den Weisen und um den Narren. Die Schwierigkeit dabei ist, und das werden wir auch in der Predigt merken, zu erkennen, wer bin ich denn? Bin ich der Weise oder bin ich der Narr? Weil wir Menschen, wir haben das so in uns, jeder von uns denkt von sich selber, ja, ich bin weise, die anderen, das sind sicherlich die Narren, wenn sie nicht mit mir übereinstimmen. Und so lesen wir gemeinsam den Text aus Sprüche 12, Vers 15. Hier steht Folgendes geschrieben: Der Weg des Narren erscheint seinen eigenen Augen recht, der Weise aber, der hört auf Rat. Und jetzt einmal Hand aufs Herz. Jeder von uns hat doch gerne recht. Also mir geht das so. In mir drin, da steckt so ein kleiner Rechthaber. Und sicherlich, bei den meisten ist es so, da gibt es Bereiche in ihrem Leben, das ist ganz einfach, ein bisschen nachzugeben und zu sagen, ja, du hast recht, da bin ich falsch. Und dann gibt es so Bereiche, da lässt man sich irgendwie nicht so gerne etwas sagen, da hat man Mühe damit. Und wenn ich so zurückdenke an unsere Ehe, wir sind jetzt 14 Jahre verheiratet, da darf ich doch ein bisschen den Kopf schütteln. Oh, was haben wir für Kämpfe ausgefochten zusammen? Was haben wir Ausreden gesucht, damit ja der andere nicht recht hat? Es geht meist nicht einmal so sehr darum, dass man selber nicht recht hat, sondern dass der andere nicht recht hat. Da gab es dann Sätze so wie, oh, also wie du reagierst, das zeigt schon, dass du nicht recht haben kannst. Oder auch ganz beliebt war, du bist es, der mich wütend gemacht hat. Irgendwie steckt das ganz tief in uns drin. In der Zwischenzeit, da durften wir ein bisschen besser werden, gewisse Muster schauen, durchschauen wir schneller, es geht jetzt nur noch eine Stunde, nicht mehr drei. Aber ich denke, wir alle kennen das. Wir alle suchen gerne Ausreden. Und jetzt schauen wir mal so vier dieser Ausreden an, die so einen Narren ausmachen. Der andere, der macht es selbst auch nicht besser. Und ich denke, das ist wohl fast ein bisschen die populärste Aussage. Warum soll ich mir jetzt von jemandem etwas sagen lassen, der es auch nicht besser macht? Das Interessante daran ist, dass wenn wir das sagen oder denken, wir ja gerade zugeben, was wir falsch sind. Der andere macht es auch nicht besser. Wir sitzen im selben Boot. Wir brauchen beide Veränderung. Das bedeutet, ich brauche Veränderung. Also wenn ich das denke, habe ich eigentlich schon zugegeben, ja, ich bin falsch. Und hier gibt es dann auch so die bekannte Bibelstelle, die, denke ich, sehr häufig auch ein bisschen missbraucht wird. In Lukas 6, Vers 42, da lesen wir Folgendes. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube mir, jetzt bin ich verrutscht, ich will den Splitter herausziehen, der in deinen Augen ist, wenn du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst. Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Mir kommt es so vor, dass uns oder auch mir diese Stelle manchmal ganz gelegen kommt. Aber wenn wir ehrlich sind und das anschauen, merken wir, ja, da geht es ja gar nicht um mich, wenn ich Kritik bekomme, sondern wenn ich Kritik gebe. Also die Stelle hat nichts damit zu tun, wenn ich konfrontiert werde. Aber ich denke, sie kommt uns manchmal ganz gelegen. Eine andere Ausrede ist, ja, der andere hat doch sowieso Hintergedanken. Der will ich mich nur manipulieren. Der will einfach, dass ich das mache, was er will. Und das hat keiner von uns gerne, keiner wird gerne manipuliert. Aber irgendwie die Frage, ja, bleibt trotzdem, vielleicht hat er ja doch auch recht. Auch wenn er mich manipulieren will, vielleicht ist ja trotzdem Wahrheit darin. Eine weitere so ganz schöne Aussage ist, ja, also so wie der mit mir geredet hat, also so muss ich sicherlich nicht zuhören. Das war jetzt aber gar nicht lieb. Also so musst du mir nicht kommen. Geht's noch? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Das müssen wir auch nicht unbedingt aussprechen. Es reicht doch schon, wenn wir so in unserem Herzen denken. Wir suchen eine Ausrede, warum wir nicht zuhören müssen. Und es kommt uns ganz gelegen, wenn der andere das nicht so liebevoll tut. Wir haben dann plötzlich eine Ausrede und können sagen, ja, aber schau mal, der hat so mit mir geredet. Weiter ist es dann auch, ja, du hast doch keine Ahnung, das wäre eine weitere Ausrede. Du weißt nicht, wie es mir geht. Du siehst nicht in mich hinein. Du hast auch viel zu wenig Erfahrung. Du bist zu wenig alt, du hast nicht erlebt, was ich erlebt habe. Und eigentlich, du bist erst seit 2 Jahren im Glauben, ich bin schon mein ganzes Leben gläubig. Was meinst denn du zu wissen? Das sind so Ausreden, ich denke, jeder merkt, ja, das hat mich auch schon betroffen. Aber es gibt sicherlich noch viele Ausreden mehr. Und wer jetzt merkt, ha, meine war nicht auf der Liste, der darf sie jetzt so in Gedanken unten hinschreiben, dann geht es auch sie etwas an. Weil das ist so, also ich kenne das von mir. Ich sitze in einer Predigt und dann suche ich eine Ausrede, so in Gedanken, warum es jetzt mich nicht angeht. Und wer jetzt so eine Ausrede hat, ja, setze sie auf die Liste. Aber das Spannende ist doch, wenn wir all diese Ausreden anschauen und sie betrachten, wir merken, es geht nie um den Inhalt. Es geht immer nur darum, zu schauen, warum der andere schuldig ist, dass ich nicht zuhören soll. Die Frage, hat er recht? Die stellen wir nicht so gerne. Das ist eine Frage, die uns ja selbst überführen könnte. Dieses Verhalten, dieses Ausreden suchen, dem sagt die Bibel närrisches Verhalten. Wenn wir da auch einen anderen Vers aus den Sprüchen lesen, Sprüche 27, Vers 22, da steht es sehr krass. Zerstießest du den Narren mit dem Stößel im Mörser, mitten unter den Sandkörnern, so würde seine Narrheit doch nicht von ihm weichen. Hui. Wir können den Narren nicht aus uns selbst hinaus befördern. Wir können es nicht. Er ist uns zu eigen. Er ist in uns drin. Aber was ich überzeugt bin und was wir in der Bibel immer wieder sehen und jeder in seinem Leben sicherlich auch schon erlebt hat, ist, dass Gott überführt und uns von innen heraus verändert. Und da möchte ich jetzt auch ermutigen, dass gerade wenn man jetzt denkt, ja genau, das stimmt, ah, diese Person, die muss das jetzt hören. Mir geht das manchmal so, da kommt, man kennt so die Leute, kennt seine Familie, man kennt irgendwie alle Menschen so um einem herum und denkt, ja genau, das muss der jetzt hören. Wenn es mir so geht, merke ich meistens, ja, und ich muss es als Erster hören. Und so möchte ich jeden ermutigen, jetzt ganz speziell für sich selbst zuzuhören. Jetzt wenden wir uns nämlich dem Weisen zu. Und da tönt es irgendwie ganz anders. Der Weise ist derjenige, welcher zuhört. Er kann gar nicht anders. Sicherlich, er will zuhören. Aber wenn wir diesen Text betrachten, so sehen wir etwas ganz Interessantes. Er stellt nämlich nur fest, der Weg des Narren ist in seinen eigenen Augen recht, der Weise hört auf Rat. Er beschreibt nicht, wie wir uns verändern können. Er stellt nur fest, der Weise ist primär nicht weise, weil er zuhört. Der Weise ist es aber, der zuhört. Und das stellt uns vor Schwierigkeiten. Es wirft auf die Frage auf, ja, wie können wir denn weise werden? Wie können wir lernen, zuzuhören? Wie können wir in diesen Modus kommen, dass wir andere uns korrigieren lassen wollen? Und ich denke, dazu ist es ganz wichtig, dass wir uns überhaupt einmal damit beschäftigen, was denn Weisheit eigentlich ist. Weisheit für uns Menschen, und ich denke, das Beste ist, wenn wir da bei Gott beginnen. Was bedeutet es, dass wir einen weisen Gott haben? Wie sieht das aus? Dieses Thema, die Weisheit Gottes, das könnte jetzt noch ganz manche Predigt füllen. Die Menge an Texten ist sehr groß. Und darum nehme ich jetzt eine kleine Abkürzung. Wir sehen hier eine Definition aus einem Dogmatikbuch. Und da steht, Gottes Weisheit bedeutet, dass Gott immer die besten Ziele und die besten Mittel zu diesen Zielen wählt. Gottes Weisheit bedeutet, dass Gott immer die besten Ziele und die besten Mittel zu diesen Zielen wählt. Und ich denke, das trifft sich sehr gut mit der Bibel, mit der Gesamtaussage der Bibel. Das Verhalten Gottes wird also durch seine Weisheit bestimmt. Es unterliegt seiner Weisheit. Das sehen wir darin, wie er seine Ziele wählt. Gott ist vollkommen. Wir können also sagen, seine Ziele sind daher auch immer weise und darum auch immer richtig. Er wählt auch immer die richtigen Mittel dazu. Und gerade diese Mittel mögen für uns Menschen manchmal nur schwer verständlich oder gänzlich unverständlich sein. Das liegt aber vielleicht eher daran, dass wir Menschen nicht Gott sind, Gott aber schon. Für uns Menschen, was bedeutet das, diese Definition? Wie können wir das jetzt auf uns Menschen anwenden? Ich denke, wer weise sein will, der macht Gottes Ziele zu seinen Zielen. Und er wählt auch Gottes Mittel, diese Ziele zu erreichen, als seine Mittel, diese Ziele zu erreichen. Das ist weises Verhalten. Und da denke ich, ist es hilfreich, wenn wir zusammen ein kleines Beispiel miteinander durchspielen, wie das aussehen kann. Dazu lesen wir 1. Korinther 1, Vers 21. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat Gott es wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Hier sehen wir beides. Wir sehen Gottes Ziel und wir sehen das Mittel, das er wählt. Es ist eines von Gottes Hauptzielen, dass Menschen gerettet werden. Wenn wir weise sein wollen, dann machen wir dieses Ziel zu unserem Ziel. Ein weiser Mensch ist bestrebt danach, Menschen zum Glauben zu führen. Er ist auch bestrebt danach, dass die so zu tun, wie Gott es vorsieht. Gott gibt uns hier das Hauptmittel bekannt, wie Menschen gerettet werden sollen. Durch die Torheit der Predigt. Dies ist genauso etwas, wo wir denken, ja, aber die Predigt. Der Text deutet es schon an, es ist eine Torheit für gewisse Menschen. Aber es war Gottes Idee. Er hätte es auch ganz anders machen können. Natürlich, es ist durchaus hilfreich, wenn unser Lebensstil mit dem der Bibel übereinstimmt. Es ist, fällt den Menschen ziemlich schwer, uns zuzuhören, wenn sie merken, das, was ich sage und das, was ich tue, das sind zwei Dinge, die einander gegenüberstehen. Unser Lebensstil, der fördert unsere Botschaft, der bekräftigt sie. Und mit Predigt des Evangeliums, da ist hier auch nicht nur die Sonntagsmorgenpredigt gemeint. Da ist auch das persönliche Zeugnis gemeint. Das Berichten von Jesus, was ich erlebt habe. Wie Gott mich getragen hat in Situationen. Menschen von Jesus erzählen. Wir brauchen unseren Mund, unsere Wörter dazu. Das Spannende ist, Jesus selbst hat auch so gehandelt. Wir lesen das in Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Jesus macht es auch nicht anders. Und er selbst ist Gott. Aber auch er orientiert sich am Vater und sagt, ich sehe Gottes Ziel und das tue ich. Ich tue nichts anderes. Und Jesus, denke ich, können wir durchaus als weise bezeichnen in allen Belangen. Und so ist es, denke ich, ein gutes Vorbild, wenn wir ihm da nacheifern. Jetzt wissen wir ein bisschen, was Weisheit ist, aber wir wissen noch nicht, wie wir sie erlangen. Und ich denke, diese Frage, wie werde ich weise, mit der Antwort müssten wir eigentlich Millionen verdienen können. Denn wenn wir mal ehrlich sind und die Welt da draußen betrachten, dann sehen wir einen großen Mangel an Weisheit. Das sehen wir schon nur täglich, wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind. Irgendwie mangelt es uns Menschen an Weisheit. Obwohl es eine ganze Disziplin gibt in der Akademie, die sich nur mit der Weisheit auseinandersetzt, wie wir weise werden können, die Philosophie. Liebe zur Wahrheit bedeutet das, zur Weisheit. Aber irgendwie haben wir das als Menschen noch nicht so ganz gepackt. Das Spannende ist, dass die Bibel hier eine Antwort parat hat für uns. Sie sagt uns, wie wir weise werden können und vor allem, wie wir diese Initialzündung bekommen. Und da schauen wir uns wieder einen Vers aus den Sprüchen an. Das ist Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Hier haben wir unsere Antwort. So werden wir weise. Wir fürchten den Herrn. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei euch geht. Furcht ist ein zwiespältiges Wort. Das löst ganz unterschiedliche Reaktionen aus. Je nachdem, von wo man kommt, was für einen Gemeindehintergrund man hat, wie man kulturell geprägt ist, aus welchem Land man kommt, Familienverhältnisse, all das kommt in dieses Wort hinein. Es ist ein emotionales Wort für uns. Und da gibt es Leute, die denken, jawohl, ganz genau, den Herrn, den musst du fürchten. Und wenn wir ihr Leben betrachten, dann merken wir, aber da ist irgendwie etwas komisch. Da geht es doch mehr um Angst zu versagen vor Gott. Es geht mehr um Angst, Gottes Zorn auf sich zu nehmen, zu tragen. Es ist mehr ein Gefangensein in Gesetzen, als sich ein Fürchten. Weil die Bibel meint, nicht mit Furcht, dass wir Angst haben vor Gott. Da gibt es aber auch andere Menschen, die sagen und denken eher, ja, ich muss doch den Herrn nicht fürchten, das ist doch mein liebender Vater. Ja, und auch sie haben in einem gewissen Maße recht. Natürlich, Gott ist unser Vater. Wir müssen keine Angst haben vor unserem Vater. Und ja, er liebt uns. Angst haben müssen wir nicht. Aber fürchten, Ja, das sollen wir dann schon. Denn er ist ja nicht nur unser Vater. Er ist auch der alleinige Schöpfer des gesamten Universums. Und er ist heilig. Also wenn es weder das eine noch das andere ist, wie sollen wir denn diese Furcht verstehen, diese Furcht des Herrn? Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so einfach zu definieren. Das ist noch ziemlich herausfordernd. Daher versuche ich, ein Bild zu malen mit Worten. Die Furcht des Herrn, die stellt sich ein, wenn wir uns bewusst sind, wer Gott ist. Gott, der Schöpfer des gesamten Universums. Gott als derjenige, der die ganze Schöpfung mit seinen Worten in Existenz gerufen hat. Gott als derjenige, der seit Ewigkeit an als Dreieinergott existiert und immer existieren wird. Gott, der Allheilige, Allgegenwärtige, Allwissende. Der gerechte Richter, wo sich jeder einmal vor ihm verantworten muss. Dies alleine führt aber nicht zu der Furcht Gottes. Das wäre jetzt höchstens ein Grund, erschrocken zu sein und sich zu ängstigen. Zu Recht. Es kommt aber noch mehr. Dieser Gott, der wendet sich uns Menschen zu in Liebe und Barmherzigkeit. Dieser Gott hat seinen Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit, ans Kreuz geschickt, dass er für unsere Sünden bezahlt, dass wir die Strafe nicht tragen müssen. Dieser Gott beugt sich zu uns hinunter. Und wenn wir diese beiden Dinge kombinieren und ins Auge fassen, umarmen, dann beginnt sich Gottes Furcht einzustellen. Dann beugen wir uns vor Gott, wir kapitulieren, wir können sagen, ja Gott, du bist im Recht, nicht mehr ich. Danke, trägst du meine Schuld und ich muss es nicht tun. Gott fordert uns dazu auf in seinem Wort. Er fordert uns auf, umzukehren von unseren sündigen Wegen. Wir haben vorher gesehen, Gottes Ziel ist es, Menschen zu retten. Die gottesfürchtige Reaktion, die weise Reaktion, dort, wo die Weisheit ihren Anfang nimmt, ist es dort, wo wir sagen, ich kann es nicht. Ich benötige Jesus, dass er für mich stirbt, dass er meine Sünden trägt, weil ich kann es mir nicht verdienen. Ich kann nicht weise aus mir selbst heraus sein. Ich benötige eine Weisheit, die nicht von mir kommt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Die Wahrheit. Wahrheit und Weisheit, die gehen Hand in Hand. Gott hat es so in seiner Weisheit entschieden, dass wir auf diese Art gerettet werden, dass wir daran glauben, was Jesus für uns getan hat. Und da nimmt die Weisheit ihren Anfang. Dort bekommen wir diese Initialzündung, um weise zu werden. Ganz konkret bedeutet das, wir setzen unser Vertrauen darauf, dass Jesu Tod und Auferstehung genügt. Auch für mich, nicht nur für die anderen, auch für mich und meine Sünde. Wir tun Buße und bitten Vergebung für unsere Sünde. Und Gott vergibt die Sünde gerne. Es ist nicht so, dass er das widerwillig macht. Er macht es gerne, wenn wir ihn darum bitten. Und am einfachsten machen wir dies zusammen mit einer Person, mit einem Menschen im Gebet. Vielleicht gerade heute. Wir haben hier nach dem Gottesdienst Gebetshelfer, die gerne mit ihnen zusammen beten, wenn sie merken, ich brauche das. Ich muss neu mit Jesus beginnen oder überhaupt zu einem ersten Mal. Ich möchte diese Weisheit haben. Ich möchte weise sein. Ich möchte zuhören können. Wenn wir diese Gnade erkennen und wissen, wer Jesus in unserem Leben ist, dann können wir uns der nächsten Frage stellen. Wie kann ich nun weise zuhören? Wie kann ich auf Rat hören, auch den Ungefragten? Meistens ist es der, der uns ja überrumpelt. Wie kann ich berechtigte Kritik von unberechtigter Kritik trennen? Wie erkenne ich, welchen Rat gut ist, welcher schlecht ist? Denn sind wir ehrlich, wenn wir jeden Rat befolgen würden, der uns entgegengetragen wird, das würde im Chaos enden. Also ich kenne das von meiner Arbeit. Da gibt es immer wieder Leute, die machen ihre Arbeit super, andere machen sie weniger gut. Aber sie kommen auch zum Ziel. Jeder hat so ein bisschen seinen eigenen Stil, seine eigene Methode. Wenn ich jetzt alle fragen würde, du, wie muss ich das machen, und versuche jeden Rat umzusetzen, das Endprodukt wäre eine Katastrophe. Weil da gibt es Wege und Methoden, die sich gegenseitig widersprechen. Jede für sich kommt aber zum Ziel. Und so ist es auch ein bisschen mit Rat in unserem Leben. Ich denke, das Mittel dazu sehen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles, das Gute aber behaltet. Ein Dozent am ISCL, das war ein Dozent von mir, der hat es mit anderen Worten ausgedrückt. Er hat gesagt, als Christen sind wir zur Wahrheit verpflichtet. Und das betrifft auch unser eigenes Herz. Als Christen sind wir verpflichtet, unser Herz zu prüfen, das Gute zu behalten, das Schlechte auszumisten. Wir sind verpflichtet, wahrhaftig uns gegenüber zu sein und zu schauen, Herr, was ist da falsch? Hilfreich ist es da, dass wir auch eine Unterscheidung treffen. Bei Kritik oder Rat, da gibt es zwei Arten. Die erste Art, das ist eine Zurechtweisung wegen Sünde. Und die zweite Art ist ein Hinweis, wie wir etwas besser machen könnten. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Ich habe beides in meinem Leben schon ganz häufig erlebt und möchte darum zwei persönliche Beispiele erzählen. Die wohl schlimmste Zurechtweisung wegen Sünde in meinem Leben kam von meiner Frau Karin. Das ist schon mehrere Jahre her, etwa 9, 10 Jahre vielleicht. Da saßen wir zusammen im Auto vor unserer Wohnung. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es das Gespräch entstanden ist. Bei uns war es so, dass ich immer Kinder wollte und sie hat sich dagegen ein bisschen gesträubt. Sie wollte das irgendwie nicht. An diesem Abend habe ich ihr die Frage gestellt, Schatz, warum willst du keine Kinder? Bin ich der Grund? Und da hat sie mit Ja geantwortet. Du kannst nicht mal für dein eigenes Leben sorgen. Wie willst du eine Familie versorgen? Oh, das tat weh, sage ich euch. Und ich muss sie recht geben, ich war damals ein ziemlicher Waschlappen. Ich saß zu viel vor dem Computer, habe Spiele gespielt, habe mein eigenes Vergnügen gesucht und wollte keine Verantwortung weder für mich noch für unsere Ehe noch unsere zukünftige Familie übernehmen. Ich rannte meinem eigenen Vergnügen hinterher. Dieser Abend hat mein Leben verändert. Hätte sie damals nicht mutig mit Ja geantwortet, ich stände heute nicht hier und wir hätten wahrscheinlich auch nicht unsere drei wunderbaren Kinder. Hat es wehgetan? Unglaublich fest. War es nötig? Ja, unglaublich fest nötig war das. Und es war ja nicht so, dass mir vorher noch nie jemand etwas gesagt hat. Aber damals, das hat mich wachgerüttelt. Ich war vorher närrisch, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die Ausreden, die ich alle gefunden habe für mein Verhalten. Aber irgendwie hat Gott mein Herz dort angerührt. Mit der Axt. Aber sind wir ehrlich, irgendwie geht es uns doch allen so. Zurechtweisung wegen Sünde, das schmerzt. Es trifft uns ganz persönlich, es tut weh. Wir wollen das nicht und trotzdem, als Christen haben wir doch eigentlich auch einen Hunger danach. Wir wollen doch verändert werden, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und da hilft es mir so das Bild vom Chirurgen. Wenn ich ein Magengeschwür habe, zum Glück habe ich keins, dann geht das nicht einfach flupp weg. Der Chirurg, der setzt ein Messer an, schneidet mir den Bauch auf, schneidet mir den Magen auf, schneidet dieses Geschwür hinaus und im Prozess brauche ich ganz viele Schmerzmittel, weil es tut weh. Gesund zu werden tut häufig sehr fest weh. Und also mir geht es so, häufig, wenn dann jemand kommt und sagt, du, da ist ein Punkt, das ist nicht gut, das musst du in Ordnung bringen. Es tut zwar weh, aber meistens bin ich auch erleichtert. Jetzt ist es am Licht. Jetzt kann es raus. Jetzt kann Veränderung geschehen. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Denn es gibt nämlich auf Zurechtweisung wegen der Sünde nur eine einzige Gegenfrage. Hat die Person recht? Es geht nicht darum, wie sie es gesagt hat. Es geht nicht darum, was sie gesagt hat, sondern nur die eine Frage zählt. Hat sie recht? Und wenn ja, dann gibt es nur eine Möglichkeit zu reagieren. Und das ist persönliche Buße zu tun vor Gott und je nachdem auch Menschen um Vergebung zu bitten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt nichts herum. Aber das befreit. Bei der zweiten Art, da wird es ein bisschen irgendwie so ein bisschen kniffliger zu unterscheiden. Wie kann ich etwas besser machen? Als ich zum Probejahr als Ältester gewählt wurde, da haben nicht alle dem zugestimmt. In den Wochen, Monaten danach sind auch Menschen auf mich zugekommen. Das war konkret ein Mann und ein Ehepaar, die haben mit mir gesprochen. Die Quintessenz daraus war, also die Hauptaussage, wir haben den Eindruck, dir fehlt manchmal die Empathie, wenn du mit Menschen redest, du überfährst sie. Und das stimmt. Ich habe diese Tendenz. Ich durfte ein bisschen lernen in den vergangenen Jahren, aber ich habe diese Tendenz. Die Frage war hier aber nicht, hey, du sündigst, du führst dein Leben in Sünde. Die Frage war eine ganz andere. Die Frage war nach meiner Befähigung und kann ich darin besser werden? Es gibt Dinge, da könnte ich darin besser werden, aber ich will es gar nicht, ich brauche es nicht, ich muss es nicht. Das betrifft je nachdem eine ganz andere Person, die diese Stärken hat. Kochen zum Beispiel. Meine Frau kann das super. Ich gebe mir Mühe, wenn ich muss, aber es ist nicht mein oberstes Bestreben, ein Spitzenkoch zu werden. Ich habe eine Spitzenköchin zu Hause, wir ergänzen uns ja auch. Aber dann gibt es Dinge, da muss ich besser werden, da muss ich mich verändern, da muss ich es anstreben zu lernen. Und da bin ich so dankbar, sind diese Menschen auf mich zugekommen und haben mir gesagt, hey, ich glaube, du hast da Potenzial, dich zu verändern. Wie soll ich wissen, dass ich etwas falsch mache, wenn es mir niemand sagt? Denn wie wir schon gesehen haben, der Narr, der ist ganz tief in uns drin. Wir gehen automatisch davon aus, wir machen es schon richtig. Das kommt schon gut, wenn ich das tue. Und daher auch dort zu prüfen, ist es richtig, ist es gut, was der andere sagt? Und sich zu überlegen, lohnt es sich? Muss ich da überhaupt besser werden oder kann ich einfach sagen, ja, das stimmt, ich kann das nicht so gut. Am besten macht das in Zukunft ein anderer. Ganz einfach. Lohnt sich dieser Kraftaufwand oder mache ich besser etwas anderes? Das ist auch eine berechtigte Frage. Da können wir anders damit umgehen, als wenn es um Sünde geht. Der müssen wir uns stellen. Und natürlich ist es so, dass ich auch heute immer wieder versage in diesen Bereichen. Das Schwere daran ist, es selbst zu erkennen. Das geht nämlich fast nicht, weil das fällt primär meinen Mitmenschen auf und nicht mir. Auch das, dem Narren in seinen Augen, ist sein eigener Weg recht. Und solange mir es niemand sagt, da wird es schwierig. Darum ganz konkrete Schritte. Wie können wir weiser werden? Und ich denke, das Erste und Wichtigste ist, wir hören auf Gottes Wort und gehorchen ihm. Nicht nur zuhören, auch tun. Das kann durch verschiedene Dinge geschehen. Ich nehme mir Zeit, zu Hause die Bibel zu lesen. Ich nehme mir Zeit, zu beten. Ich lasse mich durch Gottes Wort in die Anbetung führen. Ich sage ihm, wer er ist, wie groß er ist. Ich besuche aktiv den Gottesdienst. Ich suche diese Gemeinschaft mit meinen Mitchristen, mit meinen Geschwistern. Das kann noch viele weitere Beispiele sein, auch im persönlichen Leben. Ich setze mich gerne mit theologischen Fragen auseinander. Meine Frau, die evangelisiert gerne. Das sind immer wieder Dinge, die uns nahe zu Gott bringen und die, in denen wir auch Gott gehorchen. Gott gehorchen ist weise und das fördert die Weisheit auch. Ein weiterer Punkt, könnte man fast im ersten integrieren, ist, auf die Geschwister zu hören, die uns beratschlagen und versuchen auf die Seite zu lassen, wie sie es tun. Am besten tun wir dies, indem wir eine Haltung an den Tag legen, die andere auch ermutigt, auf uns zuzukommen und zu sagen, hey, schau, ich denke, da kannst du besser werden oder weißt du was, vielleicht mach das nächste Mal. Lieber jemand anderes. Oder auch zu kommen und sagen, lieber Bruder, ich glaube, du musst da umkehren. Du hast dich verrannt, du lebst in Sünde. Wie schön wäre das, wenn wir so miteinander umgehen könnten. Wie ermutigend auch, dann zu sehen, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, du hast dich verändert. Wie schön. Aktiv Feedback einholen darin. Und das betrifft jetzt, denke ich, vor allem auch Menschen in Leitungsfunktionen. Denn irgendwie ist es so, dass wenn jemand eine Leitung mit sich trägt, die Botschaft, hey, etwas läuft nicht gut, du könntest dich verbessern, als letztes bei dieser Person ankommt. Irgendwie wissen das alle vorher. Und da ist es hilfreich, dass wir auch fragen, nachfragen, hey, habe ich das gut gemacht? Wie siehst du das? Siehst du etwas in meinem Leben, das sich verändern sollte? Und das können wir ganz konkret auch machen, indem wir Rechenschaftsbeziehungen eingehen mit Menschen, denen wir vertrauen. Menschen, wo wir unser Herz ausbreiten können und sagen, schau, so sieht's aus. All dieser Mist trage ich noch mit mir herum. Hilfst du mir, ein Leben im Licht, ein Leben in Wahrheit, ein Leben zu führen, das weise ist. Der dritte Punkt ist, alles, was uns entgegengetragen wird, aufrichtig zu prüfen und schauen, ob der andere wohl nicht recht hat. Und das ist ganz, ganz ein schwieriger Punkt. Denn meistens ist es so, dass die Kritik oder auch der Ratschlag, ich finde, diese zwei Wörter sind eigentlich synonym, nicht im gefragten oder im besten Moment kommt, sondern häufig dann, wenn es gerade schwierig ist. Darum eine ganz bewusste Haltung entwickeln. Ich will alles prüfen. Ich nehme es zuerst an, schaue und erst dann gebe ich eine Rückmeldung. Und der vierte Punkt ist eine dankbare Haltung gegenüber Feedback zu haben. Dankbar zu sein, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, schau, da musst du noch wachsen. Diese dankbare Haltung, die erleichtert vieles. Wir haben heute gesehen, wie sich der Narr und der weise Mensch unterscheiden. Der eine hört auf Rat, der andere nicht. Wir haben auch gesehen, dass es weise ist, wenn wir Gottes Ziele und Mittel zu unseren eigenen Zielen und Mitteln machen. Wir haben gesehen, dass Weisheit aus Gottesfurcht kommt, welche im Glauben und in der Rettung mündet. Und wir haben gesehen, dass die Gottesfurcht uns dabei hilft, in der Weisheit zu wachsen, uns Gott unterzuordnen und auch hilft, andere in der Weisheit zu fördern. Ich möchte zum Ende dieser Predigt noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du weise bist, dass du die Wahrheit bist, dass du für uns gestorben bist, dass wir weise werden können. Und ich bitte dich, dass du uns alle hier mit Gottesfurcht ergreifst, dass wir vor Augen sehen können, wer du bist, was du getan hast, wie unglaublich groß du bist und wie winzig im Vergleich wir dazu sind. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, mit Rat umzugehen. Aus uns selber heraus, wir reagieren so schnell, temperamentvoll. Hilf uns, dass wir unser Herz im Zaun halten, unsere Zunge im Zaun halten können, sodass wir zu deiner Ehre leben können. Amen.